Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Amen. Ja, wir haben heute den Sonntag Kantate und unsere Bibel ist voll mit wunderbaren Liedern. Das fängt im ersten Buch der Bibel an, zieht sich durch die ganze Bibel und gerade das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist wirklich voll von Lobgesängen. Und ganz nebenbei, es ist ganz interessant, dass viele dieser Lieder tatsächlich von Frauen stammen. Miriam, Deborah, Hannah, Maria, alle haben uns wunderbare Lieder hinterlassen, die wir hier in der Bibel finden. Jetzt gibt es in der Bibel ein Buch, das nennt sich im hebräischen Original das Lied der Lieder. Das ist eine Steigerungsform und das soll einfach bedeuten, das ist das wichtigste Lied, das ist das größte Lied, das ist das schönste Lied, das ist das bedeutendste Lied überhaupt. Luther hat das dann übersetzt, nicht mit Lied der Lieder, sondern mit Hohelied. Und weil dieses Lied Salomo zugeschrieben wird, hat er das Hohelied Salomos genannt. Und unter diesem Namen kennen wir es, unter diesem Namen finden wir es in unserer Bibel. Jetzt ist es etwas eigenartig, nicht, dass gerade dieser Text, der ja sozusagen das beste und wichtigste und größte Lied überhaupt sein soll, in unseren Gemeinden doch eine bemerkenswert geringe Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals eine Predigt zum Hohelied gehört habt. Ich kann mich daran jedenfalls nicht erinnern. Auch in unseren Bibelleseplänen taucht es nicht auf oder selten auf. Und wenn ihr einmal in dieses Buch hineinschaut, ja, dann werdet ihr auch relativ schnell merken, woran das liegt. Dieses Buch ist nämlich zunächst einmal, ja, das sind Liebeslieder. Das sind Liebesgedichte sozusagen und tatsächlich, wenn wir hier überhaupt nach dem Wort Gott suchen, nicht, dann werden wir es so direkt gar nicht finden. Es gibt eine Stelle, wo vielleicht indirekt von Gott die Rede sein könnte, aber so ähnlich wie im Buch Esther, es sieht so aus, als wenn Gott in diesem Buch erstmal gar keine Rolle spielt. Aber das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Ja, dieses Buch, es wird Salomo zugeschrieben, nicht, das der erste Vers des Buches, der klingt in unseren deutschen Übersetzungen so. Und es ist aber so nicht, dass halt eben, sagen wir mal, im hebräischen Original das nicht so eindeutig ist, nicht, dass Salomo tatsächlich der Verfasser dieses Buches ist. Und um ehrlich zu sein, das würde auch nicht so richtig passen. Denn so wie dieses Buch geschrieben ist, nicht, da sind zwei Menschen, die ihre ganz besondere, ganz spezielle Liebe zueinander ausdrücken. Und wir erinnern uns, im Buch der Könige ist davon die Rede, dass Salomo 700 Frauen und gleich noch 300 Nebenfrauen gehabt hatte. Das heißt, das passt eigentlich nicht so richtig zu Salomo. Und was halt an diesem Buch auch eine Besonderheit ist, es ist tatsächlich ein Buch, wo abwechselnd ein Mann und eine Frau reden sozusagen und ja, gerade die Frau hat in diesem Buch sogar noch fast mehr Redeanteile und wirkt sogar noch als die aktivere von beiden. Das heißt, dieses Buch ist also auch zu einem großen Teil aus einer weiblichen Perspektive geschrieben und auch das passt nicht so richtig zu einem Verfasser Salomo. Wir haben die Situation, nicht, dass halt eben solche Liebesgedichte uns bekannt sind, auch aus den Nachbarvölkern Israels. Die Ägypter hatten solche Liebeslieder, die Babylonier, später auch die Griechen. Aber wie gesagt, wir fragen uns dann ja schon, was ein solcher Text dann in der Bibel macht. Er ist ziemlich einzigartig, lediglich der 45. Psalm, nicht, der hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hohenlied Salomos. Ja, und von daher stehen wir jetzt, wenn wir dann diesen Text sehen, vor der Frage, was wir denn nun als Christen mit diesem Buch, das sich mitten in der Bibel befindet, denn nun tatsächlich machen. Denn es ist ja so, wir kennen ja diesen bekannten Vers aus dem 1. Timotheusbrief, aus dem 2. Timotheusbrief, wo Paulus ja schreibt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützlich ist. Entweder zur Lehre oder zur Zurechtweisung, zur Besserung oder zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und da stellt sich dann schon die Frage, inwieweit ist denn jetzt genau dieses Buch für uns denn als Christen tatsächlich nützlich? Ich schlage vor, wir hören einmal in dieses Buch hinein und wir lassen uns einfach einmal ein Stückchen gefangen nehmen und mit hineinnehmen in diese jahrtausende alte Poesie, die aus einer ganz anderen Welt, aus einer anderen Zeit, aus einer ganz anderen Kultur stammt und die dennoch auf uns heute so eine gewisse Faszination ausübt. Das Buch ist so aufgebaut, dass immer abwechselnd die Frau spricht, dann der Mann. Wenn das wirklich Lieder waren, wir wissen es nicht so genau, dann wirkt das fast so ein bisschen wie so ein Musical, wo Mann und Frau sich gegenseitig dann ihre Liebe besingen. Und manchmal meldet sich dann auch so ein Chor zu Wort, das sind dann die Töchter Jerusalems. Lasst uns einfach mal hineinhören. Ich lese zunächst mal aus dem Kapitel 2, nicht? Und da spricht die Frau: Ich bin eine Blume in Scharon, eine Rose im Tal. Wie eine Rose unter den Dornen, so ist mein Freund, meine Freundin unter den Mädchen. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen begehre ich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er führt mich in den Weinkeller, und seine Liebe ist sein Zeichen über mir. Er quickt mich mit Traubenkuchen, labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selber gefällt. Und dann geht es weiter in Kapitel 4. Nicht da spricht dann der Mann: Du bist schön, meine Freundin, ganz wunderschön und kein Makel ist an dir. Komm mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon, steig herab von der Höhe des Amana, von der Höhe des Senir und Hermon, von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du hast mir das Herz genommen, mit einem Blick deiner Augen, mit einem einzigen Kette an deinem Hals. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut, ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Du bist wie ein Lustgarten von Granatäpfeln und edlen Früchten, Zypernblumen mit Naden, Nade und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchssträuchern, Myrrhe und Aloe, mit feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen. Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Und dann geht's noch in Kapitel 5 weiter. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt und werde trunken vor Liebe. Ja, was lesen wir hier? Wir lesen hier offensichtlich von zwei Menschen, die bis über beide Ohren ineinander verliebt sind und die sich das sagen und die sich das ausdrücken, wie wunderbar sie den anderen finden, wie sehr sie seine Nähe genießen. Ja, und wie schön der andere ist. Du bist ohne Makel, meine Schwester. Nicht so drückt es dann halt eben hier der Mann aus. Ja, und diese Liebe, die die beiden da empfinden, ja, die wirkt ja für die Frau so, dass sie sagt, ich bin krank vor Liebe. Und der Mann, der spricht davon, ich bin trunken vor Liebe. Das heißt, diese Gefühle, die die beiden haben, die fühlen sich an wie ein, ja, wie so, ein bisschen so wie so ein Fieber oder fast wie so ein Rausch, aber in einer sehr, sehr angenehmen und schönen Art und Weise. Und was ich hier beim Hohenlied ganz besonders schön finde in dieser poetischen Sprache ist, dass diese beiden Menschen nicht einfach nur sozusagen von sich selber reden, sondern das Ganze ist eingebettet in so eine Szenerie, ja, die so einen, in den Versen, die wir gelesen haben, so einen exotischen Garten hervorruft. Wir haben es ja vorhin gelesen hier von all diesen Pflanzen, von den Gewürzen, von den Früchten, da ist die Rede hier von Kalmus, Zimt, Nade, Weihrauch, Aloe, Myrrhe, feine Gewürze. Also, und dann weht so ein Frühlingswind hier durch diesen Garten und lässt den Duft dieser Gewürze dann so strömen. Sozusagen. Und dann ist es wirklich ein Genuss mit allen Sinnen, was die beiden da erleben. Denn zu diesem ganzen Düften kommen dann noch diese exotischen Früchte dazu, Granatäpfel, von denen ist die Rede, Weinen, dazu Milch, Traubenkuchen, Äpfel. Also das ist tatsächlich ein Genuss mit allen Sinnen. Es ist ein Bild von Üppigkeit und von Überfluss und von Reichtum. Und nicht nur das, es ist auch ein Bild von Leichtigkeit und Mühelosigkeit. Wir haben es vorhin in dem Lied der Frau gehört, sozusagen, sie sagte, oh, da kommt mein Geliebter, da ist die Stimme meines Freundes, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Ja, das heißt, der Mann, der sich zu der Frau hingezogen fühlt, für den scheint es gar keine Hindernisse zu geben. Ja, er hüpft geradezu über die Berge. Das heißt, der Anstieg ist völlig mühelos. Er springt da gerade rüber weg, als wenn es gar keine Schwerkraft gäbe, die ihn nach unten zieht. Und hier unter dem Lied des Mannes ist der Rede, dass er zu der Frau sagt, ja komm, lass uns über die Berge des Libanon gehen. Ja, die Berge sind 3000 Meter hoch, über die hier die Rede sind, der Hermon. Und auch die ganzen Hindernisse, die einen sonst abschrecken möchten, sind für die beiden offensichtlich kein Hindernis. Nicht? Da ist die Rede von den Bergen des Löwen, von den Wohnungen der Leoparden. All das ist kein Hindernis für die beiden. Es gibt nichts und niemanden, was diese beiden verliebten Menschen aufhalten kann. Ja, das lesen wir hier. Und da müssen wir ja sagen, es mag sich jetzt alles vielleicht ein bisschen übertrieben und schwärmerisch anhören, aber so dieses Gefühl dieser Üppigkeit, dieser Harmonie, dieses Überflusses, so dieses Gefühl, dass die Welt wirklich wie verwandelt ist, das ist ja, denke ich, schon etwas, um viele Leute, die tatsächlich mal so richtig verliebt in ihrem Leben waren, sagen, ja, genau so habe ich das tatsächlich damals empfunden. Also das heißt, dass auch Menschen in dem größten Glück ihrer Liebe tatsächlich etwas empfinden, was dem hier nahe kommt, nicht nur Genuss an einem selbst, sondern eben auch dieses Gefühl, dass ja die ganze Welt durch so eine rosarote Brille betrachtet wird und alles einfach nur schön ist und Überfluss ist und leicht ist und mühelos ist. Ich muss sagen, dass ich das schön finde, dass die Bibel hier über die Liebe von Mann und Frau hier so positiv spricht und dass die Bibel hier tatsächlich das gar nicht als irgendetwas Minderwertiges oder gar Schmutziges betrachtet, auch die Liebe in ihren körperlichen Aspekten, sondern dass die Liebe das so wert, dass die Bibel dies hier so wertschätzt, dass es ein ganzes Buch genau über dieses Thema gibt. Und ich glaube, dass die Christenheit hier tatsächlich etwas vergessen hat, denn so diese Vorstellung, dass der Körper irgendwie was Minderwertiges ist und nur der Geist und die Seele etwas Wichtiges ist, das ist dem Alten Testament und dem jüdischen Denken komplett fremd. Das ist über andere Einflüsse von außen in das Christentum hineingesickert. Erst über diese Mischreligion, dieser Gnosis, die sich da im zweiten Jahrhundert breitmachte und dann eben auch über die griechische Philosophie. Aber biblisch ist das nicht, diese Körperfeindlichkeit. Ich denke aber, dass wir an diesem Text eine andere Frage stellen können, denn die Frage drängt sich ja schon auf, so schön wie das hier alles beschrieben ist, aber war die Lebenswirklichkeit der Menschen in Israel damals nicht eigentlich eine ganz andere und sah der Alltag der Menschen, auch der Menschen in der Ehe, nicht irgendwie ganz anders aus? War der tatsächlich so mühelos und leicht oder war das nicht tatsächlich genauso, dass wir ja doch merken, der Alltag war ganz anders. Er war ein harter Kampf ums Überleben, ums Dasein. Und auch die Beziehung zwischen Mann und Frau war sicherlich auch damals nicht immer alles so rosig, wie es hier beschrieben wird. Von daher stellt sich dann also schon die Frage, was wir dann mit dem Hohenlied machen. Und ich glaube, dass wir hier einen Schlüssel in dem Text finden, ja, der für uns auf den ersten Blick vielleicht gar nicht erkennbar ist. Aber möglicherweise ist dem einen oder anderen von euch schon, als ich das vorgelesen habe, schon irgendwie ein Gedanke gekommen, dass wir so etwas ganz Ähnliches doch an einer ganz anderen Stelle der Bibel schon mal gelesen haben. Ein Mann, eine Frau in einem üppigen Garten, völlige Harmonie miteinander, im Einklang mit der Natur, im Einklang auch mit Gott. Das ist doch genau das, was uns die Bibel ganz am Anfang beschreibt, in der Geschichte von dem Garten Eden und von Adam und Eva. Und so beschreibt das Hohelied offensichtlich etwas, was diesem paradiesischen Zustand von damals irgendwie sehr nahe kommt. Und es ist tatsächlich so, dass unser Text auch einen direkten Hinweis darauf liefert, dass das Hohelied tatsächlich so einen paradiesischen Urzustand beschreibt. Das können wir leider in unseren Übersetzungen nicht erkennen, aber im hebräischen Original steht im Kapitel 4, da wo wir hier von in unserer Übersetzung von einem verschlossenen Garten die Rede haben, da redet das hebräische Original von, ja, verwendet einen sehr seltenen Begriff, der aus dem Altiranischen hier reingekommen ist, nämlich Pardes. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da wird es für uns noch deutlicher, nicht, da steht hier Paradeisos. Daraus ist dann das deutsche Wort Paradies geworden. Also das Hohelied beschreibt einen paradiesischen Zustand, der ganz ähnlich dem ist, was damals die ersten Menschen nach der Schöpfung, als die Beziehung zu Gott noch intakt war, erlebt haben. Und ich denke, dass das für uns ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um mit diesem Buch des Hohelieds tatsächlich etwas anzufangen. Das bedeutet ja, die Liebe zwischen Mann und Frau in ihren glücklichsten Momenten schafft uns ein Gefühl, ein Lebensgefühl, was am ehesten dem nahe kommt, wie Gott eigentlich das Leben für uns immer haben wollte, nämlich als er die Menschen schuf und sie in den Garten Eden dann setzte. Nun wissen wir ja, wie diese Geschichte vom Garten Eden weitergegangen ist. Wir wissen, dass Gott den Menschen zu seinem Bild schuf, dass Gott den Menschen mit Freiheit ausgestattet hat und auch mit der Freiheit, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und genau das passierte dann ja auch. Die Menschen trafen eine schlechte Entscheidung, so berichtet uns die Bibel das auf ihren ersten Seiten. Und damit ging die Beziehung zu Gott in die Brüche und auch sofort war ein Knacks in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ging los mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, mit gegenseitiger Scham. Ja, und dann macht Gott den beiden ersten Menschen ja klar, welche Konsequenz das für sie hatte, dass sozusagen dann, dass sie nicht mehr im Paradies in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit ihm leben konnten. Und das kennen wir alles nicht. Ich wollte euch das einfach noch mal vorlesen. Nicht, das Lesen finden wir in 1. Mose 3. Da sprach Gott ihm zur Frau: Ich will dir Mühsal schaffen. Wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Dein Verlangen soll nach dem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach Gott: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst davon nicht essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Ja, ich denke, was wir hier im ersten Buch Mose in dem dritten Kapitel lesen, diese Worte, die Gott zu den Menschen gesprochen hat, das trifft eigentlich viel mehr die Lebensrealität der Menschen damals in Israel. Ein harter Kampf ums Dasein, im Schweiße des Angesichts, ein Abbringen der ganzen Lebensmittel von dem Acker, der halt im Dornen und Disteln trägt. Alles ist nicht mehr diese mühelose Leichtigkeit. Es ist Mühe, es ist Arbeit. Und auch in die Beziehung zwischen Mann und Frau kommt sofort eine Störung hinein. Es ist eben nicht mehr diese Partnerschaft auf Augenhöhe. Es ist sozusagen, plötzlich reden wir hier von Über- und Unterordnung. Und so ist es so, dass die Frauen in der Gesellschaft damals in eine patriarchalische Gesellschaft hineingestellt wurden, wo sie faktisch nichts mehr zu sagen hatten, wo sie verheiratet wurden, ja, und wo ihr Schicksal genau das war, was wir hier auch da vorhin gelesen haben, eine ganze Kette von Schwangerschaften. Das war sozusagen dann die Hauptaufgabe der Frau, möglichst viele Kinder zur Welt zu bringen. Und wir wissen dann ja eben auch aus Ausgrabungen, aus Funden, dass ja viele der Frauen damals jung verstorben sind, nicht, und damit sozusagen für ihr Leben eigentlich keine gute Perspektive mehr hatten. Ja, und dann wieder zurück zu unserem Hohelied. Was bedeutet das dann also? Wir können also aus dem Hohelied sehen, dass ja Da, wo Mann und Frau sich in der Liebe begegnen, in den Zeiten ihres größten Glücks, dass da sozusagen nochmal so ein Stückchen dieses Gefühl des Paradieses sozusagen zurückkommt. Dass Menschen in dem Moment sozusagen etwas erleben, was vielleicht noch so am nächsten dem ist, wie Gott das Leben für die Menschen eigentlich haben wollte. Und wer vielleicht einmal zurückdenkt, wie das bei ihm war, vielleicht ist das schon länger her, in der Zeit, als man seinen Partner, seine Partnerin kennenlernte, das war vielleicht tatsächlich so eine ganz besonders zauberhafte Zeit, wie sie uns das Hohelied hier hervorruft. Aber die Tragik ist natürlich, dieses Paradies ist verloren. Und diese kurzen Momente des Glücks können das letzten Endes uns auch nicht wiederbringen. Und auch das Hohelied, wenn ihr es einmal ganz liest, das zeigt, das spricht davon, von der Flüchtigkeit und von der Gefährdung und auch von der Störung dieser Liebe. Gut, das alleine würde das Hohelied für uns ja schon wertvoll machen, wenn wir sagen würden, das, was wir hier lesen, bringt uns so ein Stückchen wieder zurück in das, was die Menschheit verloren hat. Aber es hat natürlich auch eine Tragik, denn es ist verloren. Und wir leben heute in einer ganz anderen Realität und die Menschen damals lebten auch in einer ganz anderen Realität. Jetzt ist das so, dass zum Glück unsere Bibel an dieser Stelle nicht zu Ende ist, sondern wir befinden uns hier gerade mal so auf der Hälfte. Und auch das Buch des Hohelieds ist an dieser Stelle mit den Versen, die ich euch vorhin vorgelesen habe, nicht zu Ende. Sondern es gibt im 8. Kapitel des Buches einen Vers 6. Und das ist sozusagen der wichtigste und der zentrale Vers dieses ganzen Buches. Und da heißt es, Liebe ist stark wie der Tod. Liebe ist stark wie der Tod. Das heißt, die Schreiber oder die Schreiberinnen des Hohelieds hatten also damals schon so eine Vorstellung, wenn es irgendeine Macht gibt, die diesem Lebenszerstörerischen etwas entgegensetzen kann, dann ist es die Liebe. Und das, was im Hohelied hier so anklingt und wo gar nicht genau beschrieben ist, wie das gemeint ist, das können wir natürlich heute, wir mit dem, was wir heute wissen, aus einer ganz anderen Perspektive lesen. Denn dass die Liebe stark ist wie der Tod, das begegnet uns an einer ganz anderen Stelle. Und da reden wir nicht mehr über die Liebe zwischen Mann und Frau, die das Abbild ist der Liebe zwischen Gott und den Menschen, sondern da reden wir über das Original. Und hier können wir dann in einen anderen Garten blicken. Nach dem Liebesgarten des Hohenliedes und dem Paradiesgarten aus dem ersten Buch Mose, aus dem Schöpfungsbericht, blicken wir in den Garten Gethsemane. Und wir blicken auf Jesus. Und wir blicken auf Jesus, der in diesem Garten sozusagen seinen schwersten Kampf austrägt und seine größte Prüfung zu bestehen hat. Er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, was die nächsten Stunden oder der nächste Tag ihm bringen wird. Er weiß, dass er ans Kreuz gehen wird. Und Jesus hat Angst. Er ist nicht der übermenschliche Held, der mit Todesverachtung da in diesen Tod hineingeht, sondern Jesus hat Angst. Er hat so viel Angst, dass uns die Bibel berichtet, dass er Blut schwitzte vor Angst. Und er hätte zu dem Zeitpunkt noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Aber die Liebe ist stärker. Und Jesus beweist nicht, dass es tatsächlich eine Liebe gibt, die stark ist wie der Tod, nämlich die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und Jesus geht diesen Weg und er geht den Weg ans Kreuz. Und dann gibt es in der Bibel noch einen Garten. Im Johannesevangelium, da wird uns berichtet, dass neben der Kreuzigungsstätte ein Garten war. Und in diesem Garten war ein leeres Grab. Und dort wurde Jesus beerdigt. Das Johannesevangelium berichtet uns dann weiter, dass am Ostermorgen Maria Magdalena zum Grab kommt und nach dem Leichnam sucht und keinen Leichnam findet. Stattdessen sieht sie jemanden da stehen, den sie auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Sie glaubt, es sei der Gärtner. Und dann erkennt sie Jesus, den Auferstandenen. Und sie gibt diese Botschaft von der Auferstehung weiter Und innerhalb von einer Generation wird sich diese Botschaft von der Auferstehung Jesu über den ganzen Mittelmeerraum verbreiten. Und überall in der damals bekannten Welt werden Menschen das verstehen und erfahren. Es gibt nicht nur eine Liebe, die stark ist wie der Tod, wie es im Hohenlied heißt. Es gibt eine Liebe, die den Tod besiegt hat. Es gibt eine Liebe, die noch stärker ist als das, was uns das Hohelied hier beschreibt. Es ist die Liebe Gottes. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ihr kennt alle diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16. Und Jesus ist der Auferstandene, er ist der Erste von einer neuen Schöpfung, der uns vorangegangen ist. Und dann wird Jesus sozusagen dann, ja, eines Tages, ja, dann wird Gott eine neue Welt schaffen. Und da werden wir in einer ganz anderen Beziehung mit Jesus leben. Und es ist tatsächlich so, dass ja die Bibel für diese neue Beziehung mit Jesus ja auch Bilder braucht von Mann und Frau. Da ist von Braut und Bräutigam die Rede. Und interessanterweise sozusagen erfahren wir ja über diese neue Welt Gottes, wie das sein wird, in der Bibel gar nicht so furchtbar viel. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo uns so ein klein wenig sozusagen der Vorhang da weggenommen worden ist. Und davon erfahren wir zum Beispiel im Buch der Offenbarung. Und da wird ja diese neue Welt, wo wir in dieser ungetrübten neuen Gemeinschaft mit Gott leben werden, ist da ja sozusagen dann die Rede. Gott wird nicht einfach das Paradies von damals neu schaffen, sondern er wird etwas anderes schaffen. Und wie das sein wird, ja, dass dieses neue Jerusalem, davon berichtet die Offenbarung. Und das Interessante ist, dass wir hier auch wieder so Anklänge haben, die uns ein Stückchen an das Hohelied erinnern. Nicht? Da heißt es dann von diesem neuen Jerusalem, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. So beschreibt die Offenbarung dieses neue Jerusalem eben als eine Gartenstadt. Und das Interessante ist, dass hier tatsächlich Formulierungen wieder auftauchen, die wir vorher im Hohenlied gefunden haben. Ströme lebendigen Wassers, nicht, so hatten wir es dann ja vorhin im Hohenlied gelesen, nicht, von diesem lebendigen Wasser, das vom ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers, der vom Libanon fließen. Und dann diese Bäume in ihrer Fruchtbarkeit und ihrer Üppigkeit, Bäume, die 12-mal im Jahr Frucht bringen, auch das erinnert uns ja an diese Üppigkeit und diese Fülle, die wir da im Hohenlied tatsächlich finden. Und so gibt uns an dieser Stelle sozusagen die Offenbarung so einen Ausblick auf einen fünften Garten. Und ich finde es faszinierend, wie all diese Stellen in der Bibel tatsächlich sozusagen so zusammenhängen. Fassen wir das also einmal zusammen. Das Hohelied feiert die Liebe zwischen Mann und Frau, und zwar die Liebe in ihrer schönsten Form, in ihrem Moment des höchsten Glücks. Das Hohelied weist uns aber auch zurück auf den Garten Eden, wo das, was diese beiden Menschen hier flüchtig erleben, das war, wie Gott uns eigentlich das Leben bestimmt hatte. Aber das Hohelied weist uns eben auch prophetisch den Blick nach vorne und weist uns weiter in diese neue Welt Gottes hinein, wo Gott das wieder neu schaffen wird und wo etwas auf uns wartet, ja, was dann eben beschrieben ist mit Bildern, die uns auch wieder so ein Stückchen an diese Üppigkeit, an diese Fülle, an diese Leichtigkeit, an diese Harmonie des Hohelieds erinnern. Das heißt, das Hohelied beschreibt uns die Liebe zwischen Mann und Frau, sie wendet uns den Blick zurück, aber eben auch den Blick nach vorne. Hildegard von Bingen hat das einmal so schön formuliert. Sie hat gesagt, das Hohelied ist ein Buch der Sehnsucht, das beschreibt, wie Himmel und Erde sich berühren. Ein Buch der Sehnsucht, sozusagen, das uns zeigt, wie Himmel und Erde sich berühren. Wenn wir also das Buch des Hohenlieds lesen, dann können wir uns einfach verzaubern lassen von dieser schönen Poesie, von dieser schönen Sprache. Aber das Buch darf in uns auch die Sehnsucht wecken danach, dass wir das eines Tages auch einmal so erleben werden, noch viel schöner als das hier beschrieben ist. Diese Harmonie, diese Üppigkeit, diese Fülle, diese Leichtigkeit, all das sozusagen ist das, was uns bevorsteht in dieser neuen Welt Gottes. Und das, was uns dann bevorsteht, das wird alle Vorstellungen übersteigen. Da sind auch diese Bilder des Hohenlieds nur ein ganz, ganz schwacher Ausdruck davon. Paulus hat das einmal so schön beschrieben und das möchte ich euch zum Abschluss vorlesen. Da hat Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 gesagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dann lasst uns das Hohelied einfach lesen als ein Buch, bei dem sich Himmel und Erde berühren und das in uns die Sehnsucht wecken kann, genau nach dem, was Gott eines Tages für uns vorbereitet hat, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist und was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Amen.